Bevor wir mit dieser Folge anfangen, eine kleine Info. Und zwar haben wir diese am 21. Februar aufgenommen. Also bevor das alles anfing in der Ukraine. Wir möchten es nur vorher einmal sagen, weil nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, dass wir da ja nicht diese Ereignisse mit in das Thema Gartentherapie reingenommen haben. Bestimmt hätte es einige Sachen gegeben, die wir dort miteinander verknüpft hätten. Also, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dieser Folge.
Der Mensch hat für nichts mehr Aufwand betrieben als für das Anlegen von Gärten. Es ist gewaltig, was wir für Versailles, was wir für die Gärten im kaiserlichen China gemacht haben. Also unglaublich. Dagegen sind Pyramiden Kleinkram. Und das machen wir nicht aus Spaß. Also für uns sind Gärten als Menschheit unendlich wichtig. Und dann sind wir bei der Beziehung Mensch und Garten. Und das sollten wir ja nicht verschenken. Wir müssen uns viel, viel mehr mit diesem Menschen beschäftigen. Und nicht bloß mit dem Design der Gärten. Dann macht Sinn, auch sich damit zu beschäftigen, eben, wie funktioniert der denn? Und da ist Gartentherapie eine gute Grundausbildung für. Wir reden immer nur über Gärten. Wir reden ganz, ganz selten über das Gärtnern selber. Das Gärtnern hat irgendwie etwas, das ist so unter den Tisch gekehrt. Wir haben ja uns vorher schon darüber unterhalten, dass dieser Begriff vom pflegeleichten Garten immer das Hauptthema ist, pflegeleicht. Also ein Garten ohne Pflege, wie jeder Gärtner weiß, gibt sich, das gehört dazu. Das ist ein Bestandteil, das ist gerade das, was wir so mögen. Wenn du sagst, du möchtest irgendwas für deinen Körper tun, gehst du ins Fitnessstudio und machst was für deinen Körper. Im Idealfall gehst du aber nicht hin und sagst, ich mache jetzt einfach alles, was da rumsteht. Das geht echt nach hinten los. Im Idealfall guckst du erstmal, okay, wo ist mein Problem und was will ich überhaupt und wo will ich hin? Und dann fragst du jemanden, der sich auskennt, und das ist häufig ein Physiotherapeut. Dadurch kriegst du aber keine Physiotherapie, aber der kennt sich aus mit Körper und sagt, mach das und das und in diesem Umfang. Und das ist super. Wenn du mich wirklich fragst, was ist Gartentherapie, dann muss ich sagen, es ist Therapie. Also wie ein zusammengesetztes Hauptwort. Ein Hochhaus ist ein Haus und ein Alpenhaus ist ein schlechtes Beispiel. Also es ist Therapie. Es geht tatsächlich darum, dass Menschen mit einem Gesundheitsproblem, mit einer Diagnose, quasi auf ihrem Weg ein Stückchen weitergebracht werden. Und dafür nutzen wir den Garten als Medium.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Du hattest ein schönes Interview in Grünberg mit der Anke Schmitz und dem Andreas Niepel zum Thema Therapiegärten. Mhm. Und diesmal hattest du nicht mich an deiner Seite, sondern die Inka Golisch. Kurz zur Erklärung, Inka hat das Thema im Studium bearbeitet und war daher meiner Meinung nach der bessere Gesprächspartner, als ich es an der Stelle hätte sein können. Genau, aber ihr wart in Grünberg zusammen, Thomas. Wie war das denn so für dich?
Ja, ich habe es total genossen. Also nicht, dass du nicht da warst, aber die Abwechslung war natürlich mal eine andere. Inka hat auch, also liebe Grüße an dieser Stelle, Inka. Die hat ein bisschen auch den roten Faden auch noch ein bisschen in der Hand gehalten. Und aus ihrer Lehre quasi, also die Erfahrung, die sie im Studio gemacht hat und mit dieser Fortbildung zur Gartentherapeutin mit reingebracht. Da kannte ich mich natürlich so gar nicht mit aus. Ich hatte aber viel noch mit der Anke, auch noch einen Schwenk auch mal wieder zum Gartendesign, zu Gartenkunst rüberzuwerfen. Also beides in sich hat eine schöne Mischung geliefert. War für mich auch persönlich eine ganz, ganz tolle Folge, weil mich das Thema natürlich auch total interessiert und es mal etwas ist, was am Rande vom Gallerbau herrscht. Viele kennen das gar nicht.
Ja, wobei ja auch sehr, sehr viele Bezugspunkte gesetzt worden sind, die dann auch da jedem oder in jedem Gespräch dann auch mit reingehen kann. Es geht auch so um Persönlichkeiten, wie gehe ich mit entsprechenden Kundengruppen um. Aber am besten hört ihr selber rein. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Anke und Andreas.
Hallo.
Ich stelle Anke einfach mal kurz vor. Anke ist Bachelor of Arts, Magister in Kunstgeschichte, Kritik und Erhaltung. Über 4 Jahre Journalistin im Bereich Garten- und Umweltthemen und leidenschaftliche Bloggerin in ihrem eigenen Blog Grünes Blut. Schreibt für die Gartenpraxis, für die Zeit und ist Gründerin des virtuellen Gartendenkmals. Gardens in Time of Corona.com. Ja, und ist Gartenhistorikerin.
Hallo. Ja, und ich mache jetzt einfach mal mit dem Andreas weiter. Ja, du bist ja Präsident der IGGT. Du bist Gärtner und Planer mit eigenem Planungsbüro und seit 1992 hast du die Leitung der Abteilung für Gartentherapie der Wamit-Klinik in Hatting. Und ja, du warst schon viel im Ausland unterwegs bezüglich der Gartentherapie. Du hast einen Lehrauftrag an der Uni und ja, auch eine Ausbildung zum Gartentherapeuten und bildest selber aktiv aus.
Ja, hört sich schlimmer, wenn du das alles aufzählst. Vor allem, wenn du mit Präsident anfängst. Das ist schon mal.
Ja, ich denke mal, diese Folge wird ein bisschen mal eine andere Geschichte sein. Ich habe so ein bisschen im Vorgespräch mit der Anke das gehabt und wir sind so ein bisschen darauf gekommen, dass das eigentlich eine Metaebene ist, wo wir jetzt mal den Garten betrachten werden und mit einem der großen Gartentherapeuten hier sitzen und dort auch Einblicke haben können. Ja, was Garten und Mensch gemeinsam haben. Was denkt ihr über die aktuellen Gartentrends, die wir so haben? Also wenn es mehr in die Natur wieder geht und man weniger so ganz aufgeräumte, strukturierten Gärten hat.
Fang du mal an.
Danke. Ja, also ich glaube, ich würde das tatsächlich gar nicht darauf limitieren wollen. Also ich glaube, dass wir schon viele Strömungen haben, wie jetzt die Naturgärten, aber auch die Präriegärten, die die Natur zum Vorbild haben und sie mal mehr, mal weniger, in Anführungsstrichen, heimisch versuchen nachzuahmen oder halt eben wie beim Präriegarten mit Stauden. Aber ich glaube auch, dass wir trotz alledem noch ganz viel diese anderen Gartentypen haben, die dann tatsächlich irgendwie noch repräsentative Zwecke erfüllen sollen, die dann irgendwie zur Geselligkeit einladen mit Pool und Grillstelle. Also ich glaube auch diese Outdoor-Küchen und sowas, das ist ja auch alles gerade mega angesagt und natürlich dann noch auch noch diesen ganzen Block mit Kleingarten, Kultur, Urban Gardening, was mehr in Richtung Selbstversorgung geht. Ich glaube, das ist doch breiter gefächert als nur auf diese eine Naturschiene.
Jetzt haben wir ja mehr das Thema, dass man globale Einflüsse hat. Also Prärie kommt ja eher so aus Amerika.
Nordamerika, ja.
Passen wir uns jetzt gerade an wegen dem Klima oder warum kommt das?
Ja, ich glaube schon, dass gerade für diese ganzen Präriestauden natürlich häufig dieses sich wandelnde Klima irgendwie auch Basis ist. Ich glaube, dass die Naturgärtner im Gegensatz dazu versuchen, alles zu bewahren, was irgendwie nach Kolumbus jetzt hier irgendwie gewachsen ist. Ja, schwieriges Unterfangen, denke ich mal. Aber sie geben sich Mühe und ja, also ich denke schon, dass das eine auf jeden Fall erstmal eine Reaktion auf diese ganzen Klimageschichten ist, ja.
Also ich habe jetzt gerade erstmal gebannt zugehört,
ja.
Weil so bei Gartentrends, wenn du mich fragst, wir in dem Bereich, ja, wo ich tätig bin, da haben wir so in zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich, wir versuchen ja, wenn wir Gärten machen, die so zu machen, dass sie den Leuten gut tun. In der Therapie. Und spannenderweise sind das einmal häufig Gärten der Erinnerung. Wir sind immer so 20 Jahre hinterher. An vielen Stellen. Mhm. Naja, also wenn ich dich fragen würde, boah, welcher Garten hat dich geprägt und wenn du dich einfach jetzt mal gut fühlst und willst, dann bist du ganz, ganz häufig bei deinem Garten von deinem Opa, von deiner Oma und so weiter. Von daher sind wir mit den Trends immer ein bisschen hinterher in dem Bereich.
Doch beim Cotoneaster
oder wo auch immer. Und vielleicht sind wir in 20 Jahren bei den Therapiegärten, dass dann plötzlich die ganzen Präriegärten und Ähnliches da sind.
Ja.
Dass man sich dann daran erinnert, dass man die als Kind kannte. Also da sind wir ein bisschen hinterher. Und das andere ist, es ist so ein Gespräch und so eine Beschäftigung mit Objekten. Also welche Pflanzen sind da, welche Elemente und so weiter. Das ist ganz spannend. Für uns im Bereich Therapie und Wohlfühlgärten würden wir eher so in den Mittelpunkt stellen, also was für ein Gärtner steckt denn da drin? Mhm. Nicht, wie sieht der Garten aus, sondern was für ein Verhältnis hat eigentlich dieser Mensch, dieser Gärtner zu diesem Garten? Und das finde ich ganz spannend.
Es ist ähnlich wie beim Haus. Das Haus, die Innenausstattung, spiegelt ja den Menschen wieder, der dort wohnt. Ist das ja im Garten genauso?
Ich nehme mal das an, ein anderes Beispiel. Also, ich gehe mal um die Kurve. Das Beispiel Kunst, was ich hatte. Also bei Kunst ist es so, den Kunstliebhaber interessiert das Bild. Mhm. Dem ist vollkommen egal, wie der Künstler drauf war in dem Augenblick, wo er es gemacht hat. War Picasso betrunken oder nicht betrunken? Ist vollkommen egal. Das Bild ist interessant. Den Kunsttherapeuten interessiert eigentlich der Prozess des Machens. Also was macht das mit jemandem? Ne? Welches Gefühl? Wie lange war? Das ist ganz, ganz spannend. Das Ergebnis hat gar nicht so eine Bedeutung. Und möglicherweise ist es beim Garten auch so. Den Gartenliebhaber interessiert, boah, der Garten, boah, das ist die und die Pflanze und das ist so und so gestaltet und dieses Design und jenes Objekt. Den Gartentherapeuten interessiert, boah, wow, wie ging es eigentlich jemandem dabei, als er das gemacht hat? Was hat das Machen mit ihm gemacht? Das ist von daher ja ein bisschen gedrehter Blickwinkel. Deswegen fand ich das ganz spannend, dazu zu hören.
Ja.
Mach du mal weiter, das wird noch ganz spannend.
Ich habe jetzt nur gerade gedacht, weil was mich dann daran immer persönlich einfach immer so sehr interessiert ist, was war diese Intention, warum hat man sich für diese Art von oder Form von Garten überhaupt entschieden, und das ist, glaube ich, auch irgendwie das, was ich grundlegend immer total faszinierend und spannend finde, da so auf die Suche zu gehen.
Du hast ja viele Leute kennengelernt. Also ist das so, dass die Leute, die sich Präriegärten anlegen, andere Leute sind, als die, die sich andere Gärten anlegen?
Also ich finde, jetzt habe ich gar nicht so viele Leute kennengelernt, die Präriegärten anlegen. Und da waren das ja tatsächlich dann halt auch oft irgendwie Kundenwünsche, ne? Die dann irgendwie ausgeführt werden. Aber ich meine jetzt, wenn es jetzt um denjenigen, der den Präriegärten, glaube ich, in Deutschland auch so sehr bekannt hat, Kassian Schmidt geht, da hatte ich jetzt eher den Eindruck, dass es dann natürlich dieser pflanzensoziologische Aspekt ist, der ihn da einfach fasziniert, wie eben eine Kombination von Pflanzen eben dauerhaft einfach gemeinsam bestehen kann. Das, glaube ich, war jetzt in dem Fall das Spannende. Aber mir geht es tatsächlich eher, weil ich komme ja aus dieser Kunstgeschichte, eben darum, was sind diese Bilder, die ich in mir trage, und das geht ja in Richtung Gartentherapie auch, was sind diese Bilder, die ich in mir trage, die bei mir den Wunsch nach so einem Garten auslösen. Und das kann ich natürlich in dem Fall nicht so ganz konkret sagen. Ich weiß es von Herrn von dem Joachim Hegmann, dass er mal sagte, ihn inspirieren halt diese Wiesen, die er als Junge gesehen hat, und von daher erklärt sich ja vielleicht auch das Wiesenbuch, was er mit Katrin Lugerbauer kürzlich rausgebracht hat. Ja. Ja.
Also ich könnte es auch wahrscheinlich nicht sagen, was das für Menschen sind, aber ich finde es auch spannend einfach. Also jemand, der eine bestimmte Art Garten anlegt, einerseits, wie du sagtest, was hat er eigentlich für Bilder im Kopf?
Ja.
Wie die Wiesen. Und eben, was hat er vielleicht auch für Gefühle für seinen Garten? Also es ist ja was anderes, wenn jemand sagt, so, das bestimmte Gefühl für mich als Gärtner ist Ruhe und Entspannung.
Ja.
Oder jemand sagt, das bestimmte Gefühl für mich im Garten ist Freiheit und Wildnis.
Ja.
Dann kommt ja sicherlich auch ein ganz anderer Garten bei raus. Und dann wäre es mal interessant zu wissen, die heutigen Gartentrends, die du gerade angesprochen hast, ne? Was ist eigentlich das Gefühl dahinter?
Plus, man verhackt sich da ja auch total oft. Ne? Also man denkt sich so, ja geil, hier so ein Pool und irgendwie die tolle Grillecke, und auf einmal stehst du da und hast irgendwie noch, weil es halt stylisch aussieht, deine 1000 Buchskugeln und bist eigentlich nur noch beschäftigt damit, diese Kugeln in Schuss zu halten oder unendlich viel Kohle reinzustecken, damit die irgendwie geschnitten werden oder so. Und dann ist der Wunsch manchmal, glaube ich, gar nicht so, dass er ihn tatsächlich langfristig erfüllt. Ja.
Da sind dann Gärten vielleicht gar nicht so anders wie ansonsten auch Mode. Also die Frage ist ja, das, was ich jetzt anhabe, weiß ich nicht, vor 2 Jahren Slim Jeans oder ähnliches.
Ja,
habe ich die an, weil ich das einfach cool finde, und habe ich die an, weil die alle anhaben.
Ja.
Und das ist ja vielleicht bei Gärten auch nicht viel anders.
Ja.
Also mache ich mir diesen Garten jetzt so, wie er ist, weil ich das einfach toll finde und mir das einrede, oder ist es, weil es plötzlich alle machen?
Ja.
Ja, rennt man so einem Zeitgeist hinterher, der gerade ist? Oder ist es das, was ich eigentlich bin?
Genau.
Ja.
Und ich,
schwere
und ich,
Frage, ja.
Ja, und, aber ich glaube im Ernstfall, also oder im Endeffekt, wenn es wirklich ein Garten sein soll, der mir echt gut tut.
Mhm.
Kann ja auch sein, ich will einen Garten zu repräsentieren oder ich will da irgendwie Sport machen. Das ist vollkommen okay. Aber wenn ich einen Garten haben will mit dem Effekt, der soll mir wirklich gut tun und mir einen Ausgleich machen, dann wäre es wirklich ganz gut, wenn man nicht guckt, also ist es ein Garten des Zeitgeistes, sondern wie bin ich eigentlich?
Ich habe Anke mal geschrieben, das war in so einer Gedankenkreise, den ich mal hatte, hatte ich dir mal geschrieben, ist ein pflegeleichter Garten wertlos. Einfach weil ich dachte, wenn man einen pflegeleichten Garten hat, wo eigentlich nichts passiert, dann hat er ja keinen Wert, weil man ja nichts damit macht.
Bin ich voll bei dir. Das ist so ähnlich wie, ich finde ja, man sollte diesen Ausdruck verbieten. Pflegeleichter Garten.
Weil Pflege, das ist der erste Wunsch, wenn du bei einem Kunden reinkommst. Jedes zweite Wort besteht aus Pflege.
Ich weiß es.
Aber also nichts mit zu tun
haben. Aber ist das nicht schlimm? Ich meine, wir sind ja hier 4 Gärtner in der Runde, und wir wissen, Pflege ist ein Kernelement des Gartens.
Pflegeleichte Ehefrau.
Das ist so ähnlich wie, weiß ich nicht, Kochen gehört zum Essen dazu. Das ist so, ich hätte gerne kochfreies Essen oder ähnliches. Also, vielleicht muss man einfach mal sich gegen diesen Ausdruck wehren und von vornherein sagen, also wow, wie geil, dass ich einen Garten pflegen darf.
Ja.
Und nicht, wie schlimm ist
das. Da ist ja auch Gärtnern der vielleicht bessere Begriff, weil pflegen, das klingt ja auch immer so, ne, so, oder im Garten arbeiten, ne, das ist so alles so mühevoll. Ja.
Aber vielleicht ändert sich das auch. Also vielleicht ist wirklich der Ausdruck Gärtner, weil er ja sehr positiv besetzt ist, also ein zu begärtnender Garten, was anderes als ein zu pflegender Garten.
Ja.
Wie ist das bei dir eigentlich, Andreas, wenn du gartentherapeutisch arbeitest? Wie liest du deine Patienten oder wie arbeitest du mit deinen Patienten? Bist du im Punkto Gartentherapie schon mal auf Granit gestoßen, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder konntest du wirklich bisher jeden Patienten gartentherapeutisch begeistern und ihn vorwärts bringen?
Boah, wie lese ich meine Patienten? Also,
der Griff zur Brille.
Habe ich das gemacht? Das hört sich jetzt so ganz, ganz fies, schleimig an, aber das Zauberwort ist wertschätzend. Also die Menschen, denen wir begegnen, ob es jetzt bei mir ein Patient ist oder bei euch im Gartenbau ein Kunde, bringt ja irgendwas mit, was mir vielleicht auch manchmal komisch vorkommt. Also meinen Patienten kommt es manchmal sehr komisch vor, was sie machen. Aber entscheidend ist erstmal, warum ist denn der so? Wir als Therapeuten müssen davon ausgehen, der verhält sich nicht so, wie er sich verhält, weil er mir auf den Sack gehen will, sondern weil das ist entweder Ausdruck seiner Persönlichkeit oder seiner Erkrankung. Was steckt eigentlich dahinter? Und das heißt, wir suchen wieder so nach so Begriffen. Also sucht jemand Sicherheit, sucht jemand Anerkennung, sucht jemand Bestätigung und ähnliches. Und dann kann man sich so ein Verhalten erklären. Und wenn ich erstmal weiß, so was steckt eigentlich hinter so einem Verhalten, hinter so einem Menschen, Unsicherheit oder ähnliches, dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, okay, könnte der Garten an der Stelle was bieten? Und das, du sagst auch Granitgebissen, es gibt Situationen, da sagt man, nee, es ist vielleicht besser, wenn ich die Kollegen von der Musiktherapie anspreche. Oder ich sage, das ist was für einen Kollegen in der Ergotherapie oder so, da hat er besseren Zugang. Das ist vollkommen okay. Nicht jeder ist für alles. Aber das Entscheidende ist einfach zu gucken, boah, was steckt eigentlich so dahinter? Und das glaube ich eben auch zunehmend bei den normalen Gärten, die ja Menschen einfach auch für sich gezielter irgendwo auch als ein Therapeutikum häufig verstehen. Also viele nennen das ja auch so. Was willst du da im Garten? Ach, da kann ich die Seele baumeln lassen. Ach, da kann ich mich richtig entspannen. Ach, da habe ich einen Ausgleich. Also sie definieren es ja so. Die wenigsten sagen ja noch, ja, schaffe ich mir meine Lebensmittel ran. Das ist eher so ein Nebeneffekt. Dann sind es gleich gesunde Lebensmittel. Aber das heißt eben, wenn jemand sagt, ich möchte diesen Garten für mich als Wohlfühlraum, als Privattherapeutikum, okay, was ist denn so die Gefühlslage und der Begriff dahinter? Ähnlich wie wir es in der Therapie machen. Das heißt, möglicherweise müssen auch die normalen Gärtner, die Kundenkontakt haben, sich mal oder sollten sich damit beschäftigen, wie funktioniert der Mensch eigentlich?
Hast du denn bei deinen Patienten, nennst du das, ne? Aus allen Sinusmilieus Leute dabei?
Letztendlich schon. Also ich arbeite ja im Bereich neurologischer Reha, also Schlaganfallpatienten, Hirntumore und Ähnliches. Und diese Erkrankungen sind relativ demokratisch. Also die betreffen einfach jeden. Ne? Die wählen da nicht so sehr aus. Also von den kleinen Kindern über Jugendliche bis zu Erwachsenen und alten Menschen. Und auch aus allen sozialen Milieus. Da wird es dann sogar eher so spannend, das ist dann der Vorteil bei mir, wenn du wirklich ganz, ganz schwer krank bist, dann sind plötzlich ganz elementare Sachen nur wichtig. Ich möchte allein aufs Klo gehen. Ich möchte alleine.
Der kranke essen. Mensch wünsche ich nur eins.
Genau.
Gesunde Hunderte Sachen. Ne? Ja.
Und da fällt dann vieles weg von dem, was wir sonst um uns drum herum machen. Also ich bin Vorstandsvorsitzender bei so und so. Alles das ist plötzlich unwichtig. Du bist nur noch der Mensch. Und meine Erfahrung ist nach diesen 30 Jahren, der Mensch an sich ist netter. Also ist tatsächlich so. Häufig ist das Unnette das, was drum herum gebaut ist.
Ach krass.
Ja, wie ist das denn jetzt aktuell mit der Gartentherapie in Deutschland? Also sie findet ja mehr und mehr Aufschwung. Und wie ist die Entwicklung in Deutschland und wie ist die Entwicklung zum Beispiel im Ausland? Weil du warst ja auch schon viel unterwegs.
Sie wird, Anke kennt sich ja auch ein bisschen aus, ich würde sagen, spezieller. Sie begann natürlich mit sehr, sehr klar medizinisch-therapeutischen Gesichtspunkten irgendwo im Bereich von Reha. Und dann gab es eine ganze Menge Therapeuten und Pädagogen und Pflegende, die gesehen haben, oh, wow, das könnte man super nutzen da und dafür. Und wir sehen jetzt so eine Entwicklung, dass sie vielfältiger wird. Es geht in den Bereich der Pädagogik viel stärker auch hinein. Es geht auch in den Bereich des Coaching hinein. Es geht dazu über...
Trauerarbeit.
Trauerarbeit. Wir sehen zum Beispiel Arbeit mit Flüchtlingen. Also in ganz, ganz viele Bereiche geht sie. Also sie wird tatsächlich vielfältiger und sie wandelt sich jetzt auch so ein bisschen, nachdem sie nach 20 Jahren so ein bisschen Erfahrung gemacht hat, eben auch in diesen gesunden Bereich rein. Also nehmen wir mal so ein Beispiel eben. Weil die Frage ist immer, ist das noch Therapie oder nicht? Was Leute sagen, ich brauche keine Therapie. Wenn du sagst, du möchtest irgendwas für deinen Körper tun, gehst du ins Fitnessstudio und machst was für deinen Körper. Im Idealfall gehst du aber nicht hin und sagst, ich mache jetzt einfach alles, was da rumsteht. Das geht echt nach hinten los. Im Idealfall guckst du erstmal, okay, wo ist mein Problem und was will ich überhaupt und wo will ich hin? Und dann fragst du jemanden, der sich auskennt und das ist häufig ein Physiotherapeut. Dadurch kriegst du aber keine Physiotherapie. Aber der kennt sich aus mit Körper und sagt, mach das und das und in diesem Umfang. Und das ist super. So, wenn wir das jetzt übertragen, es gibt Leute, die mittlerweile sagen, ich nutze den Garten für mich quasi als mein Therapeutikum zum Wohlfühlen, für meine psychische Gesundheit. Ne, Pandemie hat ja einen großen Ausschlag gegeben. Dann ist es eben auch sinnvoll, nicht zu sagen, ich stöße mich jetzt einfach rein und mache irgendwas, das kann nämlich auch nach hinten losgehen, sondern auch erst zu sagen, okay, also wo bin ich denn beeinträchtigt eigentlich? Also was brauche ich denn eigentlich? Was fehlt mir in meinem normalen Leben? Und dann frage ich jemanden, der sich auskennt, und dann sind wir dabei, wo die Gartentherapie mittlerweile sagt, okay, da kennen wir uns mit aus. So wie der Physiotherapeut für den Körper, können wir sagen, okay, wir können dir Tipps geben, so und so und so. In dem Augenblick mache ich natürlich keine Gartentherapie. Ist ja kein Mensch, der einer Therapie bedarf. Aber wir können das, was wir im Grunde da in Erfahrung mit kranken, alten, behinderten Menschen machen, natürlich übertragen auch an jeden. Und das ist so eine Entwicklung, glaube ich, auch, die die Gartentherapie zurzeit macht, dass man aus so einem Gefühl der Sicherheit heraus, und wir haben jetzt unsere Erfahrung, auch sagen kann, Mensch, wir können auch Tipps für den Bereich geben, für die Entwicklung von Kindern, ohne dass wir die dazu zu Patienten machen müssen, ohne dass es gleich Therapie ist. Aber wir können Erfahrung weitergeben.
Ist das dann für jeden was? Also ich gehe mal auf den Galabau zurück. Ich habe letztens bei Facebook gelesen, wir haben so eine Facebook-Galabau-Gruppe. Da hat einer geschrieben, ich möchte mich auf was spezialisieren. Habt ihr irgendwie Vorschläge? Und dann kamen Vorschläge, ja, probier doch was mit vertikaler Begrünung oder Dachbegrünung. Ist das generell für jeden was? Oder was muss man da mitbringen als Galabauer?
Wenn man also meinst du, die Weiterbildung zu machen, oder?
Wenn ich jetzt Gartentherapie als Galabauer mit anbieten möchte, entweder ob ich gartentherapeutisch gute Gärten baue oder selber, du sagtest, Coaching dann tatsächlich auch anbiete.
Also natürlich würde ich jedem empfehlen, so eine Art Weiterbildung zu machen, sich da intensiv mit beschäftigen mit Menschen, auf jeden Fall. Das schadet auch nicht, wenn ich danach dann nicht mich Spezialist für Gartentherapeut bin. Okay. Ich habe ja eine bestimmte Art und Weise, wie ich mit Patienten kommuniziere und ähnliches. Und ich weiß noch, ich hatte mal irgendwann einen Kunden, ich plane ja auch Gärten, und der wollte irgendwas haben und ich fand das aber nicht so gut. Und ich sprach so mit ihm, so, oh, das ist eine super Idee, aber denken Sie mal dahin. Und plötzlich merkte ich, mein Gott, ich spreche mit ihm wie mit meinen Patienten. Ja. Aber es funktioniert. Also wir kommunizieren ja mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und das übertragen wir auf normale Menschen. Das heißt also, wenn Galabauer sagt, wow, das ist ein Gebiet, da entwickelt sich der Garten hin. Wir müssen uns viel, viel mehr mit diesem Menschen beschäftigen und nicht bloß mit dem Design der Gärten. Dann macht es Sinn, auch sich damit zu beschäftigen, eben, wie funktioniert der denn? Und da ist Gartentherapie eine gute Grundausbildung für.
Aber man und muss wir ja schon auch einige in unserer Weiterbildung, die echt aus dem Galabau kamen.
Ja. Ja, aber man muss ja schon irgendwie ein Grundinteresse mitbringen. Ne? Das ist ja nicht, wenn du vorher irgendwie ABC-Gärtner warst, zu sagen, ich muss jetzt irgendwie gucken, ich will nochmal mich irgendwo reinsteigern, sondern es muss ja irgendwie aus dem inneren Antrieb kommen. Ne?
Ja, aber es ist also, als ich meine Lehre gemacht habe, das war in den frühen 80ern, damals bin ich so, da war ich 18 oder 17, so aus dieser Naturgartenbewegung da reingekommen. Mhm. Und der Gartenbauer hat gesagt, haben wir nichts mehr zu tun. Also Naturschutz, das war wirklich eher der Feind. Ne? Also die wollen uns die schönen Gifte verbieten. Also also Naturschutz, da kannst du vergessen, hier wird gegärtnet.
Gärtner mit der Spritze,
ja, genau.
Saat mit dabei.
Ja. Und dann 20 Jahre später sagt mittlerweile der Gartenbauer, hey, das ist unsere Kernkompetenz. Wir bauen Naturkläranlagen. Und jeder, der Gärtner wird, lernt was über Ökologie mittlerweile. Der weiß, wie sich bestimmte Pflanzen und welche Insekten entwickeln. Ist doch super. Und dann, nach 20 Jahren habe ich gesagt, als ich dann in den Bereich Therapie ging, Garten und Gesundheit, das ist doch super. Und damals hieß es, haben wir nichts mit zu tun, ist nicht unser Thema. Und ich glaube, irgendwann wird man sagen, das ist tatsächlich eine Kernkompetenz von uns, das will der Kunde.
Ja.
Und dann heißt es eben auch, dann muss eben der Gartenbauer eben so ähnlich wie er jetzt was über Ökologie weiß, muss er auch ein bisschen was über den Menschen, über Therapie, Medizin lernen. Und es macht auch Spaß.
Wie ist das denn, wenn du deine Gartenanlagen planst? Hm? In der Gartentherapie habe ich zumindest so gelernt, es ist ja so, dass man ein Konzept voranstellt, weil wenn dieser Garten erstellt wurde, ist alles natürlich schön und gut, aber er muss natürlich auch aktiv bespielt werden. Wenn du planst, denkst du dir jedes Mal ein individuelles Konzept aus oder hast du schon einen breiten Katalog an Konzepten und mit welchen Werkzeugen arbeitest du? Das ist ja sehr, sehr vielseitig. Ja.
Da bin ich ein fauler Hund und arbeite immer nach dem gleichen Arbeitsschema. Das Problem, was du gesagt hast, es gibt ja eine Menge Gärten, die gar nicht genutzt werden im Therapiebereich tatsächlich. Also toll angelegt. Und zwar, weil sie in der falschen Reihenfolge geplant sind. Das hat auch mit dem Begriff zu tun. Also wenn ich dir sage Therapiegarten, wir denken ja in Bildern. Das erste Bild, was du im Kopf hast, ist ein Bild vom Garten. Weil wir haben kaum Bilder zur Therapie im Kopf. Also wir denken wirklich in Gartenbildern. Und dann entstehen so Gärten, dass jemand sagt, also guck mal, hier hast du doch einen tollen Garten und da ist das und das und jenes drin und jenes. Und damit kannst du jetzt auch dann das und das machen. Weiß ich nicht, du kannst da irgendwelche Pflanzen anziehen. Und das ist doch gut da und dafür. Mhm. Therapeuten denken genau andersrum.
Genau.
Therapeuten denken immer und sagen, lass uns erstmal überlegen, was wir wollen, was ist eigentlich mein Ziel? Ich habe Menschen, den gucke ich mir an, was fehlt dem? Okay, jetzt setze ich ein Ziel, also Ziel soll sein, verbesserte Selbstsicherheit oder ähnliches. Und dann überlege ich als zweites, okay, wenn ich das fördern will, dass jemand sich sicherer fühlt, was kann ich im Garten machen, damit das das Ergebnis ist, welche Maßnahme? Und wenn ich das genau genug weiß, dann weiß ich, okay, was brauche ich für einen Garten, damit das funktioniert? Also wir denken wirklich andersrum und so gehen wir vor bei Gärten. Das heißt, wenn wir mit Einrichtungen Therapiegärten planen, dann versuchen wir die echt dazu zu bringen, am Anfang den Garten zu vergessen. Zu sagen, denk mal nicht an den Garten. Wir fangen einfach wirklich bei dem an, was du kannst. Beschreibt mir, was sind für euch eure therapeutischen Ziele oder eure pflegerischen. Und dann kommt man meistens, das ist echt schwer für die. Dann fangen die mal an und sagen immer, ja, also wir haben schon ein paar Ideen, wir hätten gerne diese Kräuterspirale. Und dann sagt man, ey, vergesst das mal kurz. Ja, ja. Was sind erstmal eure Ziele? Und dann arbeitet man sich stückchenweise vor. Und am Ende braucht es dann den Gärtner.
Kommt denn am Ende genau das Bild raus, also ein ehrliches Bild raus, was Sie sich vorher vorgestellt haben? Oder kommt dann was komplett anderes raus und denken, boah, habe ich noch nie dran gedacht?
Es kommt wahrscheinlich nicht was komplett anderes aus, aber es kommen die notwendigen Details raus. Mhm, okay. Weil wir die verhindern es ganz, ganz häufig. Also wenn ich die genau beschreibe, wir machen mit 5 Leuten zusammen eine Gruppe, die sieht so und so aus und die macht das und jenes und die trifft sich zu dieser Uhrzeit, dann weiß ich als guter Planer, vor allem wenn ich eine Weiterbildung habe, okay, damit das funktioniert, brauche ich eine Fläche, die wenigstens eine Grundfläche so und so hat. Ich brauche Sonnenschutz in diesem hier Bereich, ich brauche einen Strom und was, also diese kleinen Details, dann komme ich erst drauf. Wenn ich gar nicht genau weiß, was dort passiert, dann vergesse ich 1-2 Details und daran scheitert, wenn ich Pech habe, das ganze Angebot und dann sind wir an dem Punkt, da ist ja nie jemand.
Aber das könnte ich mir genauso gut auch vorstellen, dass das halt mit jedem Privatkunden gut funktioniert, der sich einen Garten anlegen lässt, dass man eben auch so rum anfängt. Ne? Also es, und so den erfüllenderen Garten dann am Ende.
Ja, vielleicht landen wir dann nicht immer bei den gleich aussehenden Gärten. Bei den Therapiegärten.
Hast vielleicht keinen Knotengarten, aber genau.
Ja. Bei den Therapiegärten sind wir eine Zeit lang ja immer bei diesen Hochbeet-Kräuterspirale-Barfußweg-Gärten gelandet.
Ja, klar.
Ja. Mittlerweile ist das nicht mehr. Die sind sehr speziell für bestimmte Gärten. Und bei den Normalgärten, wo wir ja auch anfangen, in Gartenbildern aus schönen Hochglanzzeitschriften zu arbeiten, landen wir auch immer bei den gleichen Gärten. Vielleicht wäre es spannend, einfach wenn der Galabau in seiner beratenden Funktion mal den Mut und die Kenntnis hätte, wir fangen einfach mal bei Ihnen an.
Ja.
Wie funktionieren Sie eigentlich? Wie ticken Sie? Was ist Ihnen wichtig?
Es ist ja schon sehr zeitintensiv und sehr viel Arbeit, die da reinfließt. Denkt ihr, dass dieses Thema es gibt da einen Trend gerade, wenn man zur Planung sieht, also es gibt immer mehr Galabauer, die machen nur noch Planung und machen das dann auch für andere Galabauer. Glaubt ihr, das ist bei Gartentherapie ähnlich, dass es Berater gibt quasi, die sagen, ich berate jetzt eure Kunden zu dem Thema oder vielleicht sogar, ich habe das, wenn es dann um Wasseradern geht und so weiter und so ein bisschen diese Naturheilkunde. Viele Gärtner, die bewerben das nicht aktiv, die bringen das aber mit rein und die Kunden merken das gar nicht so sehr. Aber das, was rauskommt, ist ja das, was die dann merken, was eine Wirkung so im Garten hat.
Muss ich drüber nachdenken. Weiß ich so spontan gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich welche gibt, die das gut können. Ich kenne auch jemanden, die nennen sich dann auch Gartencoach und die sagen, also ich habe tatsächlich Kunden, für die ist das wichtig. Für die ist das viel wichtiger, dass ich als Ansprechpartner da bin, so, ne, der so ein bisschen das spiegelt und die richtigen Fragen stellt und das Ganze begleitet. Die also sich darauf spezialisieren, kann es sein, dass es so eine Gruppe gibt. Unabhängig davon glaube ich, dass es allen ganz gut tät. Also dass wir uns ein bisschen davon trennen, dass wir nur ein Produkt herstellen mit den Gärten, sondern ich glaube auch Galabau und überhaupt der Gartenbau ist auch eine Dienstleistung. Und Dienstleistung ist vielleicht so, dass der kommende Trend und braucht auch anderes Know-how als Produktion.
Ja, ich würde auch sagen, das geht auch eher in diesem Bereich, wie wenn ich mir zum Beispiel einen Anzug schneidern lasse, dass ich mir schon darüber klar bin, dass ich nicht rauskomme und auf einmal aussehe wie George Clooney, sondern es werden meine Maße genommen und der Anzug soll ja am Ende dann mir passen. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr nachhaltiges Vorgehen in der Summe und
ja. Es wird immer auch die geben, die sagen, pass auf, ich will den nur den Garten, machen wir den schick und ähnliches fertig. Ist okay, wenn das jemand haben will. Aber ich glaube auch, dass die Zahl der Leute steigt, die mehr in dem Garten sehen und die froh sind, wenn sie einen Ansprechpartner haben, der das auch aufnehmen kann.
Vielleicht ist in dem Moment, wo der Kunde sich gerade befindet, auch gar nicht der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss ja nicht, also nicht alle werden ja wahrscheinlich freudestrahlend sagen, jetzt gib mir das, sondern die sind ja wahrscheinlich gerade in einer Lebensphase, wo sie das gar nicht, wo sie denken, die brauchen das nicht. Ne?
Ja, Aber ich meine, da kann man da ja auch erklären, dass es irgendwie sehr wohl Sinn macht, jetzt hier gerade nochmal irgendwie 2 Stunden sich dem Thema mehr zu widmen, um dann am Ende happy zu sein. Also würde ich jetzt, also wenn mir das jemand so erklären würde, würde ich dann in dem Moment das, glaube ich, begreifen. Und,
also wird immer aber die Leute geben, ja, die sagen, was kostet das denn?
Ja.
Ach so, ja gut, na ja. War nett mit dir, ich melde mich.
Ja.
So, ne, also ich glaube, und das meine ich ja.
Aber das ist ja im Prinzip auch das Schottergartenproblem.
Ja. Ja.
Also das ist dann halt die Frage, bin ich der Landschaftsgärtner, der sagt, schlage ich drauf ein, wenn es den Leuten darum geht, mache ich mit, oder sage ich halt, okay, gut, dann vielleicht woanders, ja.
Es sind ja nicht nur Schottergärtner.
Ja.
Ich denke an WPC, Holzterrassen.
Ja, und deine Was hast du gesagt?
Doppelmetallstegzäune, diese, in die man gerne dann auch Plastikfolien einwebt, auf denen Naturbilder abgebildet sind. Ne?
Oder Schotter. Oder Schotter. Bilder von Gavillon.
Ja,
spannend.
Ja, also das ist ja tatsächlich, man fragt sich ja, wie kommen Leute da drauf?
Mhm.
Und das ist ja noch nicht mal billig, das ist ja auch noch richtig teuer, aber wie kommen Leute da drauf, die ja erstmal mit einem guten Gefühl hingehen, ich möchte einen Garten haben, und bauen sich dann einen Doppelmetallstegzaun, wie auch immer er heißt, mit einer Plastikfolie dahin.
Es geht um Vorbilder, denke ich mal, oder?
Ja, es geht tatsächlich um, ich glaube, dass, also dahinter ist ja kein böser Wille, sondern es ist tatsächlich, ich will das richtig toll haben und so, wie es alle haben. Das ist ja natürlich auch sowas. Ich will dem Zeitgeist folgen, gehört sicherlich auch dazu. Und dann greife ich zu fertigen Lösungen. Also dieses Bekenntnis zur Unperfektheit, das fehlt so ein bisschen.
Und das, ich glaube, viele Ängste spielen auch mit rein. Ja, Angst vor dem, die Kontrolle zu verlieren. Ne?
Kontrolle ist ein ganz, ganz wichtiges Moment natürlich. Kontrolle ist auch erstmal ein wichtiges Grundbedürfnis.
Habe ich voll abgegeben.
Ja, aber das ist vielleicht wirklich so ein, nicht ein Wechsel, aber eine Erweiterung, die wir vorstellen. Wir reden immer nur über Gärten. Wir reden ganz, ganz selten über das Gärtnern selber. Das Gärtnern hat irgendwie etwas, das ist so unter den Tisch gekehrt. Wir haben ja uns vorher schon darüber unterhalten, dass dieser Begriff vom pflegeleichten Garten immer das Hauptthema ist, pflegeleicht. Also ein Garten ohne Pflege, wie jeder Gärtner weiß, gibt sich, das gehört dazu. Das ist ein Bestandteil, das ist gerade das, was wir so mögen. Man dürfte es vielleicht nur nicht pflegen nennen, sondern ein zu begärtnender Garten. Und dieses Gärtnern an sich, das braucht eine eigene Qualität an sich. Und die hat es lange Zeit nicht gehabt. Es ging immer nur um den Garten.
Wenn du Gärten planst, zeigst du den Menschen dann, das ist das Ergebnis irgendwie in 2-3 Jahren, mein Garten muss sich auch entwickeln, und womit planst du? Machst du Handzeichnungen oder wie läuft es?
Ja, ich mache ganz old-fashioned aus der Hand, tatsächlich, ja. Und ich plane ja die Gärten tatsächlich noch nicht mal, macht ja jeder Planer, nicht für sich, ich plane sie aber noch nicht mal für den Kunden, sondern eigentlich für den Kunden des Kunden. Also wenn du für ein Altenheim planst zum Beispiel, wo ich ja viel mache, dann plane ich den Garten ja eigentlich nicht für das Altenheim, sondern für die Bewohner dort. Für die ist das der einzige Naturraum, den sie noch haben häufig. Also die fahren nicht in Urlaub mal in die Alpen oder so, sondern das ist der Naturraum. Und deswegen brauche ich die Mitarbeiter aus der Einrichtung. Also ich brauche die Pflegenden und so weiter, die ihre Bewohner kennen, die auch die Region kennen, was unterschiedlich ist. Und da müssen wir gemeinsam so ein bisschen rauskriegen eben, was ist eigentlich der passende Garten für diese Menschen? Was brauchen sie?
Und dann zeichnest du also Handskizzen, Zeichnung, Garten.
Ja.
Was kommen da klassisch für Elemente drin vor? Zum Gartenplan. Anke hat das Thema Wege im Vorgespräch mal genannt. Ist das vielleicht auch wichtig, wenn man so Gärten plant?
Lass mich mal überlegen. Meistens fangen wir erst einmal wir fangen nicht an klassisch mit den Wegen. Wir fangen erstmal meistens klassisch an mit der Grundform.
Okay, beim Galabau ist meist, also kenne ich es, ein Funktionsplan. Ich gucke erstmal, wo sind welche Bereiche. Wo ist die Terrasse, wo ist vielleicht mein Gartenschuppen, wo ist vielleicht, wo ist überall Rasen, wo halte ich mich morgens auf, wo halte ich mich abends auf.
Ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Ganz, ganz häufig sagen bei uns Einrichtungen, ich möchte gerne so Art regelmäßige Spaziergänge durch den Garten machen. So einen Abendspaziergang. Ne, den möchte ich gerne machen, ne, wo immer wieder der Tag wird abgeschlossen, ein Stück der Tagesstruktur, die Leute werden müde, es gibt ein bisschen Sicherheit, das Gefühl, wir gehen jetzt wieder die Runde und wir gehen jeden Abend, dann erwarten wir das mit 5 Leuten, dabei kann auch gerne ein Rollstuhlfahrer sein, für eine Dreiviertelstunde, abends um 6 vor dem Abendessen durch den Garten. So, wenn ich das weiß, dann komme ich auf den Garten tatsächlich, dann weiß ich, okay, ich brauche einen Weg. Okay, der muss barrierefrei sein, weil es ist ein Rollstuhlfahrer bei. Okay, der braucht eine bestimmte Länge, weil ich will 45 Minuten gehen. Okay, der braucht Licht, weil sie wollen abends um 18 Uhr gehen. Okay, der braucht Zwischenziele, damit das Ganze auch so ein Ritual hat. Also zur Wetterstation, zur Vogelvoliere, zu dem nächsten, zu da und da. Also nochmal, wir haben ein anderes Planungsmuster. Also wir haben nicht das Standard, erst die Wege, dann dies, dann jenes, sondern wir fangen wirklich dabei an, wie wird dieser Garten eigentlich genutzt.
Und es ist ja auch nicht nur die klassische Altenpflege, ja, die du jetzt, sage ich mal, ja, angehst. Wenn man dann noch den Bereich Demenz anspricht, dann, ja, wird es dann natürlich noch mal komplexer. Da hat man dann irgendwie die Schwierigkeit, dass man Rundwege reinplant, dass die Dementen, ja, keine Sackgassen vorfinden, keine giftigen Stauden.
Ja, also oder,
ja, oder Kinder, ne, das war ja, genau, auch irgendwie,
Kinder, wieder
dass der Garten Ding viel undurchdringlicher sein darf, dass er viel mehr zum Entdecken einlädt, ja, wohingegen jetzt bei Demenz oder so dann eben alles gut nachvollziehbar sein soll, ja.
Oder ich hatte letztens einen Kunden, da ging es darum, Psychosomatik und psychiatrische Einrichtung, wo das Hauptziel war, gar nicht, wir machen die und die Gruppen, sondern wir möchten, dass die Leute häufiger von sich aus selbstbestimmt in den Garten gehen. So, das ist die Aufgabe an den Planer. Und dann muss man sich damit beschäftigen, okay, was macht diese Erkrankung mit dem Menschen? Was braucht er, damit er tatsächlich sich traut, hinauszugehen? Also ich brauche bestimmte Sichtachsen, dass ich den Eingang wieder sehe und mir sicher bin, okay, ich finde wieder zurück. Ich brauche bestimmte Gefühlssituationen, die ich aufsuchen kann. Also von daher arbeiten wir uns ein bisschen anders durch. Also nicht so sehr an diesem Muster Wege, Beete, Pflanzen, sondern tatsächlich Mensch, Therapieziel, Therapieprogramme und so weiter, und ermöglicht der Garten das.
Und die Urbedürfnisse, ne? Also wo du das gerade erzählt hast, hatte ich ein Bild von der Savanne im Kopf. Savanne mit mehrstämmigen Sträuchern, mit die quasi ein Dach bilden, wo man trotzdem aber immer weit sehen kann, wenn der Löwe, sag ich mal, kommt.
Ja, ja, also wir haben Urbilder natürlich, ganz viele. Dann sind wir auch wieder bei diesen 20 Jahre alten Gärten. Also das, was wir bei Oma und Opa erlebt haben, das werden wir nicht los. Wollen wir auch gar nicht, das ist einfach toll. Und manche Leute bauen das dann regelrecht nach. Omas Garten, das ist ja toll. Und du hast von Urbedürfnissen gesprochen, das stimmt. Dann sind wir so dabei, es gibt so bestimmte Grundbedürfnisse. Anke hat vorhin Kontrolle genannt. Also wir haben wirklich das Urbedürfnis, dass ich das, was um mich drumherum passiert, verstehen möchte, dass ich das so ein bisschen nachvollziehen kann. Bei manchen ist das wichtigste Bedürfnis. Ne? Für die ist Kontrolle ganz, ganz wichtig und Nachvollzug. Für manche ist das eher nicht so wichtig. Und dann gibt es wieder welche, für die ist ein anderes Grundbedürfnis, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, die Beziehung zu anderen Menschen. Also das soziale Bedürfnis. Ich möchte Teil einer Gruppe sein.
Da meint ihr Outdoor-Küche, genau. Swimmingpool.
Ja. Und für die ist das Wichtigste. Und wenn man sich von der Seite nähert, und es gibt so 6, 7 psychische Grundbedürfnisse, das wissen wir, dann kann man so ein bisschen gucken, okay, was ist eigentlich für dich wichtig, wenn ich weiß, du bist eher dieser Mensch, für den Nachvollzug, Kontrolle unglaublich wichtig ist und du gleichzeitig in deinem normalen Leben erlebst, boah, ich habe das Gefühl, hier passieren Sachen, die habe ich gar nicht unter Kontrolle und irgendwo wird über mich entschieden und Ähnliches und ich habe mein Leben selbst gar nicht mehr im Griff, dann leiden Leute drunter. Und dann kann der Garten an der Stelle natürlich ein toller Ausgleich sein. Dann kann der Garten genau das Gefühl schaffen von Selbstwirksamkeit, von Kontrolle, von Nachvollzug, aber auch von Ertragen, von Misserfolgen. Dann brauchst du einen ganz bestimmten Garten, der dir gut tut.
Was sind denn coole Fragen für mich als Galabauer, ja, wenn ich das abklopfen will, um für mich beim Kunden rauszukriegen, was ist denn da das Grundbedürfnis, sodass ich dann irgendwie für mich innerlich schon mal so im Hinterkopf habe, okay, irgendwie das sollte so und so sein. Ja.
Also ich habe tatsächlich so eine Art Fragebogen entwickelt, ja, dafür. Das Wichtige ist, wir haben es vorhin gesagt, der muss wertschätzend sein, weil diese Bedürfnisse haben wir alle. Muss der eine mehr oder weniger? Das heißt, wenn du so Thesen in den Raum stellst, für mich ist der Garten ein Raum, in dem ich Freunde und Bekannte treffe. Dann ist niemand, der sagt, vollkommener Unsinn. Aber du kannst auf einer Skala sagen von 0 bis 10. Ja, also für mich ist das eine 9. Und für andere sagen, für mich ist das eine 3. Und dann sagst du, also ich fühle mich im Garten einfach froh, weil ich das Gefühl habe, hier passieren die Dinge so, wie ich sie möchte. Der eine eine 3, der andere eine 9. Und wenn du so eine ganze Reihe von Fragen hast, dann kriegst du am Ende relativ gut raus, boah, für dich ist der Garten, also du bist ein Typ, für dich ist eher tatsächlich so etwas wie Selbstwert, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für dich. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass du den als angegriffen fühlst in deinem Alltag, boah, dann können wir da mal gucken, können wir mit dem Garten was machen. Und so arbeiten im Gartentherapeuten. Und so könnten auch Gartencoaches, wie auch immer, arbeiten, ohne dass jemand jetzt eine Erkrankung hat. Der hat ja nicht eine Erkrankung.
Ja.
Nur weil jemand sagt, für mich ist Kontrolle, wird sie ja nicht krank, der ist ganz normal. Aber der braucht dann sein bestimmtes Umfeld, wenn er es ansonsten nicht findet.
Andreas hat ja übrigens einen Test zu entwickelt.
Habe ich gemacht.
Ja, ja, genau, aber der ist sehr geil, weil ich meine, auch für mich wurde da irgendwie einiges klar, wie ich eigentlich zu meinem Garten stehe. Ja. Den haben wir nämlich in der Weiterbildung gemacht und das wäre ja eigentlich echt ziemlich cool, wenn man den eigentlich auch dem Kunden mal irgendwie hinhalten könnte, dass der irgendwie im Vorfeld... da schon
gibt
ein paar
es den im Internet oder wo kriege ich den?
Jetzt kommt der Werbeblock, den gibt es in meinem neuen Buch, da ist der drin. Ach, das kommt im Mai, heißt Wohlfühlgärtner, ne? Einfach aus der Idee heraus zu sagen, also wie können wir das eigentlich mal die Erfahrung der Gartentherapie übertragen? Mhm. Und ja, also es schadet erstmal nicht, es ist auch sehr wertschätzend. Also es kommt nirgendwo raus, hey, du bist ein Vollpfosten. Ja, das ist doch schon mal viel wert, also, ne, wenn ich das als Ergebnis habe.
Auch wenn du nur Kartoffeln ackerst.
Genau, es kommt immer raus, hey, du bist so, wie du bist und das ist erstmal okay.
Ne? Ja, und das ist ja
auch. Das ist auch, es ist erstmal okay, wie man ist. Und wenn du den Garten für dich nutzen willst, dass er für dich gut tut, dann gibt es eben den speziellen Garten. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Buch, ja, wir sind ja im Werbeblock, um das zu verdeutlichen, dass nicht jeder Garten für jeden gut ist. Ich habe so andere Garten-Urtypen. Bei mir gibt es Heinz und Dagmar. Ist es, ne? Oder wo? Was ist es?
Ja, gibt viele
Personas. Genau, also du hast Personas gebildet, ja, genau, um die abzubilden, genau,
und
zu sagen.
Und Heinz ist zum Beispiel, kennt ihr so, der klassische Kärntner-Pötschke-Kleingartentyp, ne?
Latzhose.
Ja, Latzhose, Garten ist gerade, stimmt, alles wächst, wie man das will, picobello, also, ne? Ich habe ja auch einen Kleingarten, ne? Da kennt man solche Leute. Und der fühlt sich wohl in seinem Garten. Der ist, wie er ist, und das ist super, und der hat seinen Garten, und für ihn ist das der Ausgleich. Und dann gibt es eben, ich bin ja 80er-Jahre-Kind, den Naturgärtner, also Peter Lustig-Typ. Ne, alles wächst wild und finde ich super und das ist toll und mein Bauwagen drin und so. Und der ist glücklich in seinem Garten.
Löwenzahn.
Super, perfekt, ja, ist doch toll. Aber jetzt setz mal Heinz in den Garten von dem anderen, ja, und den einen in den. Die sind totunglücklich.
Gärtnertausch wäre eine Idee für eine
Gärtnertausch, Sendung. Genau.
Ja, stimmt. Ja. RTL 2.
Ja. Ne? Das wäre super, wenn der eine anfängt, dann den Naturgarten umzugraben.
Oh mein Gott, ja.
Aber ja, ne, also es wird nicht jeder in jedem Garten glücklich. Das ist doch okay so. Also geht es darum, für jeden den passenden Garten zu machen und nicht die Leute zu verändern. Warum soll ich den Kleingartentypen verändern? Wenn der in seinem Garten glücklich ist, ist doch super. Solange er nicht alles versaut und versifft mit Gift, ist das gut. Und
eigentlich versteckst du ja nur dadurch die eigenen Eigenschaften.
Ja, erstmal verstärken wir, nimm es auf, machen wir Patienten auch. Du bist, wie du bist, das ist doch toll. Und wir können dir was finden, was deinen Bedürfnissen entspricht. Das kann es aber natürlich sein, bei Patienten ist das ja häufiger, vielleicht auch bei Kunden, dass ich sage, also ich bin eher der Kontrolltyp und so weiter. Okay, du kriegst dein Kontroll. Aber eigentlich nimmt das Überhand. Ich leide da auch ein bisschen runter. Also das beschränkt mich so eigentlich. Eigentlich möchte ich auch gerne ein bisschen anders sein. Kann ja auch sein. Dann kann man auch sagen, okay, wie können wir den Garten denn nutzen, dass der dich ein bisschen vom befreit? Da braucht man kleine Tipps. Da brauchen wir dann so eine Art Gartencoaching. Was mache ich denn, dass der Garten mir was beibringt? Das geht auch. Brauchen wir ein bisschen Betreuung bei, aber wäre doch super, wenn der Garten mich einerseits ja mir das bietet, was ich brauche, und
einfach mal das Laub liegen
und mich gleichzeitig ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Also wir haben so ein Beispiel zum Beispiel jetzt aus der Praxis. Wir haben zurzeit eine Jugendgruppe und Jugendliche haben so ein bisschen, finde ich, momentan das Problem, die sind sehr erfolgsorientiert. Also ich bin auch Generation, ich habe auch Abi gemacht, ich weiß nicht mal mehr, welcher Durchschnitt, das war uns auch egal, ob das jetzt 2,3, 2,4, 2,5 oder 2,6 war, Hauptsache gepackt. Heute ist das tatsächlich von vornherein, das muss eine Punktlandung bei 1,8 sein und wenn es 1,9 ist, dann ist das schon Scheitern. Also die sind tatsächlich sehr fixiert drauf und leiden da auch drunter, aber das ist ja kein Vorwurf. Wir haben jetzt eine Jugendlichen und mit denen haben wir haben Stecklinge gemacht von Fuchsien. Und dann hatte ich so gesagt am Ende, okay, wir stellen sie mal auf, kann aber sein, dass sie nicht angehen, wir sind noch früh im Jahr, dann machen wir es nochmal. Wie? Nicht angehen? Und dann sagt man, ist so. Also 10% gehen immer Verfall, so rechnen wir Gärtner schon. Und wenn es Pech ist, dann geht die ganze Kiste mal drauf, dann machen wir es nochmal. Also das kann einen Garten auch lehren, tatsächlich, dass man sagt, wir versuchen was. Und wenn es nicht wird, dann liegt es auch nicht an uns. Vielleicht gab es nochmal einen Frost, vielleicht war das Wetter mies, wir haben zu früh angefangen. Okay, machen wir es nochmal. Also ein Garten kann einerseits mich aufnehmen, wie ich bin. Er kann mich aber auch dabei unterstützen, wenn ich mich weiterentwickeln will. Ist doch cool.
Leidensfähigkeit, Resilienz, die man dadurch lernt.
Ja. Deswegen, wir haben ja vorhin über Selbstwirksamkeit gesprochen, das ist natürlich toll. Also wenn ich das Gefühl habe, boah, im Garten, da passiert das, was ich will. Sonst nirgendwo. Dann nehme ich einen Garten und dann entsteht so ein Heinz-Garten auch gerne mal. Ne? Das wahre Geheimnis ist aber, dass in so einem Garten beileibe nicht alles passiert, wie ich das will. Da geht nochmal was kaputt und dann friert was weg und dann kommen Schnecken und was auch immer. Aber, und so ist das Leben auch. Das meiste im Leben passiert ja nicht, wie ich das will. Ich glaube, auch dieses Interview ist nicht, wie du es geplant hast, sondern es läuft einfach. Und, ja. Und die Kunst ist ja, so, die Kunst ist ja sowas anzunehmen, zu sagen, ja, ist halt so, es ist anders gelaufen, komme ich mit klar.
Schneide ich mir zusammen, ja.
Genau. Das wäre der Kontrollteam, am Ende zusammen schneide.
Das war ich.
Na, ja. Aber wenn ein das der Garten beibringen kann, ne, und dann ist das viel wert. Und das kann ich im Garten lernen.
Aber die Leute müssen es natürlich auch lernen anzunehmen.
Ja. Und das ist dann eben tatsächlich, was man vielleicht auch transportieren könnte. Also wir als Gärtner transportieren, Garten besteht eben nicht bloß aus den Objekten, aus dem, was da steht. Er besteht aus den Menschen, die das machen. Er besteht aus dem Akt des Gärtnerns. Und das ist was Gutes. Das ist nicht nur nervige Pflege, sondern das ist ein Bestandteil dessen. Die Leute kochen ja auch deswegen so gerne, nicht weil sie das Ergebnis nur haben wollen, sondern sie kochen gerne, weil sie das toll finden. Sachen klein schnibbeln und Ähnliches. Ne? Und wenn wir dahin kommen, dass Leute dieses Gärtnern super finden, dann erledigen sich solche, glaube ich, Schottergärten auch von selber. Sind doch langweilig.
An dieser Stelle haben wir eine kleine Pause gemacht. Und zwar hat sich jeder mal irgendwas zu trinken geholt. Wir sind uns ein bisschen in die Beine vertreten gegangen. Wie ihr seht, dauert die Folge hier auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt bisher auch noch richtig Spaß dabei und seid hier interessiert. Und nach der Pause kam ich halt in den Raum rein und Anke, Andreas und Inka haben sich noch fleißig unterhalten. Die haben so einen kleinen Schritt zurück gemacht. Und zwar steigen jetzt direkt ein mit dem Thema, was hat der Garten für eine Bedeutung für den Menschen. Viel Spaß weiterhin.
Ihr habt über den Mensch und den Garten gesprochen.
Ja, genau.
Was meinst du damit, Anke?
Ja, ich dachte, ich meine, wir sprechen jetzt quasi schon über so eine Feinheit, beziehungsweise nein, nicht Feinheit, ist natürlich essentiell für so einen Ablauf und vielleicht auch für ein Kundengespräch, wenn man das jetzt auf den Privatgarten beziehen möchte, wenn ich solche Sachen auf dem Schirm habe. Aber ich dachte nochmal an die Frage an Andreas, warum es, was ich für mich dann immer wichtig finde, ist überhaupt zu begreifen, warum Mensch und Garten eigentlich so zusammengehört, warum das überhaupt so eine Einheit ist, wieso bei vielen überhaupt da eigentlich so ein Bedürfnis nach Natur bzw. nach Garten besteht. Und das ist vielleicht dann auch nochmal so eine Sache, an die ich dann eben dachte, was vielleicht auch nochmal, weil du am Anfang nach Naturgärten gefragt hast, vielleicht ja auch nochmal irgendeinen Stellenwert bekommt, dass dadurch, dass wir jetzt in einer total kulturell überformten Landschaft leben, wir eigentlich auch gar keine Natur mehr haben. Das heißt, man grenzt sich jetzt nicht mehr in dem Sinne von der Umgebung ab, indem man meinetwegen geometrisiert, wie im französischen Garten oder Weidelandschaft repräsentiert, wie jetzt im Landschaftsgarten, sondern man versucht tatsächlich irgendwie überhaupt noch Natur zu kreieren, weil sie draußen nicht mehr enthalten ist. Genau, das ist vielleicht erstmal ein wichtiger Punkt oder ein Anlaufpunkt. Und das, da, ich hatte jetzt mir nämlich nochmal mit Hinblick auf unser Gespräch, hatte ich mir auch nochmal unser Interview von damals angeschaut und fand halt auch noch dieses Element des Gartens als Übergangsobjekt ganz interessant einfach, dass eben genau der Mensch an sich erstmal ein Naturwesen ist, das zum Kulturwesen sich entwickelt hat und dafür eben den Garten zwangsläufig als Übergangsobjekt auch genutzt hat, genau.
Ja, ich denke, wenn wir so über Mensch und Garten nachdenken, was für eine Beziehung das gibt, dann gibt es so zwei Ebenen. Einmal so diese ganz generelle, können wir gleich noch zu kommen. Ich finde aber ganz spannend, das gebe ich als Frage auch gerne mal zurück, ob das tatsächlich auch zugenommen hat, also diese Individualisierung. Dass das auch auf den Garten zurückgeschlagen hat. Also wir kennen ja mittlerweile sowas wie Monets Garten und Ähnliches. Ja. Also wo wir direkt verbinden, das ist der Garten und den verbinden wir auch mit diesem Menschen ganz genau an der Stelle. Pete O'Dolf und sowas. Das gibt es ja, dass man weiß, oh, das ist ein Garten, der kommt von dem. Gab es das in den historischen Gärten eigentlich auch schon so? Oder war da wirklich einfach, das ist ein Garten des Barock, ein Garten des Renaissance? Und ist es tatsächlich möglicherweise einfach auch so eine 20. Jahrhundert-Entwicklung, ne, die ja das Individualismus mit sich gebracht hat, dass die Verbindung des Objektes oder des Menschen zum Objekt eine ganz andere geworden ist und dass das deswegen auch im Garten durchschlägt, unabhängig von der Basisebene.
Also ich glaube, so explizit kann ich das gar nicht sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, das waren früher die gefeierten Rockstars. Also dazu habe ich jetzt tatsächlich nichts bisher in meinem Leben gelesen. Aber ich würde es einfach mal daraus schlussfolgern, dass das tatsächlich so war, weil halt natürlich eben schon bestimmte Gärtner wie zum Beispiel Le Nôtre dann halt eben die fetten Projekte bekommen haben oder Sckell oder so, ja. Das heißt, die waren dann, glaube ich, schon in der Summe ein bisschen angesagter als irgendwelche Zeitgenossen. Das würde ich schon definitiv sagen, dass das daraus für mich hervorgeht, ja.
Okay, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich dieses Thema Individualismus und persönlicher Ausdruck und Ähnliches, dass das tatsächlich in den letzten 100 Jahren erheblich zugenommen hat. Also das Thema Ich und nicht Wir ganz besonders geworden ist, ohne das jetzt zu bewerten. Und dass deswegen auch möglicherweise die Verbindung des Gartens zu seinem persönlichen Menschen, jetzt gar nicht allgemein, dass das eine stärkere Bedeutung bekommen hat.
Also was ich glaube, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass früher hast du jetzt irgendwie in deinem Garten, wenn du irgendwie Privatperson warst, zur Zeit, weiß ich nicht, des französischen Gartens oder des Landschaftsgartens, hast du ja als schnöder Bürger, hast du ja irgendwie sowas eher wie so einen Bauerngarten gehabt, hast da irgendwie einen Großteil Gemüse angebaut und hast da irgendwie nicht den Platz mit einer riesen Rasenfläche, die einfach nur intensiv zu pflegen war, irgendwie verballert, ja. Da ging es dann, glaube ich, schon im Großteil einfach auch um einen gewissen Erwerb. Und dass das tatsächlich eben überhaupt zu so einer Sache für jedermann wurde, das kam mir, glaube ich, meine ich eher so im Biedermeier, also so irgendwie, weiß ich nicht, so Wende 19. 20. Jahrhundert, dass du überhaupt einfach diese Räumlichkeiten hattest, dass du ein Privathaus hattest mit noch einem Stückchen Grün drumherum, so dass das überhaupt erstmal so ein Thema wurde, was sich durch die ganze Bürgerschaft gezogen hat. So würde ich das jetzt verstehen. Und ich glaube, da war es dann natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da irgendwelche individuellen Vorlieben draus entstanden sind. Und ich glaube jetzt gerade im 20. Jahrhundert, da gab es natürlich auch eine Menge Krieg, ne? Das heißt, das ist jetzt auch nicht so im Biedermeier gestartet und dann voll durch die Decke gegangen als Thema. Aber ich glaube schon, dass so in den letzten Jahrzehnten das tatsächlich immer mehr kommt und gekommen ist und sich vielleicht jetzt auch irgendwie durch die Gesamtlage aktuell auch noch irgendwie etabliert. Und was ich halt glaube, also diese Urban Gardening-Bewegung, das sind ja jetzt auf jeden Fall Sachen, die sind, glaube ich, neu hinzugekommen. Und ich glaube, da drückt sich für mich auch so ein bisschen dieser Wille nach mehr Kontrolle über die Produkte, die ich zu mir nehme, eine Rückeroberung der Verantwortlichkeit, weg von der Lebensmittelindustrie, hin wieder zu mir aus.
Was natürlich auch zu bedenken ist, der Platz ist natürlich auch nicht unendlich und gerade in den Großstädten müssen viele natürlich auch auf den eigenen Garten verzichten und weichen dann auf Dächer aus oder auch auf Balkone und schaffen sich dann dort ihr Reich.
Aber trotz alledem ist es ja auch oft bei diesen Gardening-Aktionen, dass dann irgendwie Blumen oder dieser museale Gedanke ein bisschen in den Hintergrund rückt und es doch tatsächlich in erster Linie um einen gewissen Ertrag auch geht.
Ja, wobei ich glaube, da ist gar nicht mal so, also man kann ja sagen, also Urban Gardening ist deswegen so in dieser kleinen, besonderen Form, weil eigentlich der Platz gar nicht da ist, also quasi es ist ein Ergebnis des Mangels in dem Sinne. Man kann es aber auch anders sehen. Ich glaube, wir wissen ja zum Beispiel, dass die Gefahr, an einer Depression zu erkranken, in einer Stadt doppelt so hoch ist als auf dem Land. Das ist mittlerweile erwiesen. Und wir wissen, wir leiden...
Schizophrenie auch, glaube ich.
Ja, Schizophrenie, Angststörung, Panikstörung, alle weit erhöht. Und wir wissen, es kommt tatsächlich daher, dass die Leute so leiden unter einerseits einer kompletten Überforderung, viel zu viele Menschen, kommen wir gar nicht mit klar, sind viel zu viele für uns, und gleichzeitig Vereinsamung. Das ist so eine ungünstige Mischung, das heißt, dieses Bedürfnis nach sozialer Integration ist in Städten erstmal erheblich angegriffen. Und da ist natürlich so ein Urban Gardening oder auch ein Kleingartenwesen, wie auch immer, es ist genau die Erfüllung. Das sind so die großen Ordnungen, 100, 150 Leute sind da, ich habe eine gewisse soziale Beziehung, aber auch nicht zu stark, ich kann das ein bisschen selbst kontrollieren. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es nur ein Mangel ist, dass die so aussehen, wie sie sind, ein Platzmangel, sondern es erfüllt komplett ein Bedürfnis, gerade in Städten. Das denke ich schon.
Ja.
Das ist eine Begegnungsstätte, wenn man es so sieht dann, ne?
Ja.
War auch, glaube ich, ein Trend, diese Landschaftsparks und so, die immer mehr da an Bedeutung gewinnen, wo Leute sich dann aufhalten. Ich glaube auch gerade, wenn das Thema Homeoffice immer mehr wird, dass Leute sich als Ausgleich das immer mehr holen.
Ja. Also ist überhaupt keine Frage. Also wir wohnen immer mehr in Städten, keine Frage. Wir leben immer mehr unter bestimmten Arbeitsbedingungen. Du hast jetzt das gesagt, Homeoffice wird nie wieder ganz gehen. Ist ja auch zum Teil ganz gut. Also und das bedeutet eben auch, es hat positive Ergebnisse, aber es gibt eben Menschen, die leiden eben auch darunter, keine Frage. So dass man sich überlegen sollte, also was kann man als Ausgleich bieten? Und wir aus der Gartentherapie sagen, ja, mit Gärten kann man tatsächlich an der Stelle quasi auch Städte heilen. Das geht. Nicht komplett, Die Physios würden sagen, mit Bewegung kann man viel heilen, das ist auch richtig, aber warum sollen wir nicht unseren Teil dazu tun?
Und also mit heilen meinst du natürlich dann die Menschen und meinst jetzt nicht, dass wir die Städte in dem Sinne heilen, weil wir die dadurch abkühlen und so weiter?
Das ist nochmal ein anderer Effekt, das ist eher so ein physiologischer Effekt, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, und das ist unsere Erfahrung aus 30 Jahren, die Leute, Menschen leiden unter bestimmten Bedingungen, also sowas wie Vereinsamung, sie leiden unter sowas wie Kontrollverlust, sie leiden unter sowas wie Unsicherheit in Räumen und Ähnlichem. Und wir haben mit dem Garten, mit Gärtnern, darf ich ja nie vergessen, und mit guten Gärten die Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen. Das machen wir seit 30 Jahren mit Patienten, die besonders betroffen sind. Wenn wir jetzt aber feststellen, das betrifft eigentlich einen jeden so ein bisschen, dann ist das auch plötzlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Also wir waren im letzten Jahr im Irak gewesen, haben dort gearbeitet und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, Gärtnern ist was Hochpolitisches. Also es ist nicht einfach bloß Pflanzen ranziehen. Dort war es einfach, dass die sagten, also wir sind eine unglaublich bunte Gesellschaft eigentlich. Bei uns gibt es Sunniten, Schiiten, Juden, Jesiden und alles. Und ein Garten ist ein Bild dafür tatsächlich, dass alles miteinander wächst. Und deswegen benutzen die den dort auch. Und tatsächlich, er wird öffentlich besucht. Ein Garten ist ein öffentlicher und ein sicherer Raum gleichzeitig. Und so soll die Gesellschaft sein. Und das haben die auch transportiert an der Stelle. Also dieses Gärtnern und der Garten dort war was wirklich Hochpolitisches. Und eigentlich ist er das bei uns, kann er es auch sein. Urban Gardenings-Angebote sind hochpolitische Angelegenheiten eigentlich. Und das ist möglicherweise etwas, wo der Gartenbau eine große Chance hat, sich hinzuentwickeln. Und wenn wir mit der Erfahrung aus der Gartentherapie, ich bin ja Gärtner, also ich stehe ja nicht daneben, ich bin ja Bestandteil des Gartenbaus in dem Sinne auch. Wenn wir sagen können, Mensch, wir haben gewisse Erfahrungen gemacht, wir würden die gerne euch zugutekommen lassen und lasst uns das gemeinsam entwickeln. Und da geht es ja nicht bloß darum, dass jemand mehr Geld macht. Das ist tatsächlich dafür, dass wir Städte und gesellschaftliche Situationen heilen können. Und das geschieht ja an vielen Stellen. Ich habe das mal Menschengärtner genannt. Es gibt ja so die Sparten des Gartenbaus, den Gala, Zierpflanzengärtner, es gibt noch Friedhof und so weiter. Baumschule. Genau, und ich habe mal gesagt, eigentlich gibt es noch eine achte Sparte, das sind die Menschengärtner. Das sind zum Beispiel die Schulgärten machen, das sind die Gartentherapeuten, das sind die in interkulturellen Gärten mit Flüchtlingen arbeiten. Und von denen gibt es gar nicht wenig. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Menschengärtner als Samengärtner. Und wir sind eine Sparte, wir sind Bestandteil des Gartenbaus. Und ich finde es toll jetzt auch über diesen Podcast, wenn es heißt, das ist ja so ein Zeichen dafür, das interessiert uns, was ihr da macht. Und lass uns darüber in so ein Gespräch kommen.
Das Thema ploppt halt überall mal wieder auf. Ja. Ne? Wir hatten letztens auch einen Podcast mit Social Landscaping. Das ist eine Vereinigung, die...
Kenne ich, ja. Die sind toll.
Ja, genau. Ja. Und da sagte mir der Matthias Mannes auch, ja, wir beschäftigen uns damit. Das ist super geil. Ich habe mit der Anke einen Podcast geplant, mit dem Andreas Niepel. Ich dachte, boah, super. Ja. Ne? Und sowas haben die da auch gemacht. Genau das Gleiche. Ne?
Ja, Kinder. Die machen tolle Arbeit, ja.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, genau. Von uns allen. Genau, Sie sind in diesem Jahr auf den Gartentherapietagen. Da freue ich mich schon drauf.
Ach, super.
Ja. Und das ist doch so eine tolle Verbindung von Galabau und Therapie und sozialer Verantwortung. Da zeigt sich das ja an toller Stelle. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll. Also tatsächlich, ich bin ja seit 40 Jahren im Gartenbau, bin ja auch mit Begeisterung reingegangen. Aber nicht mit Begeisterung, weil ich einfach ein großer Fan von dieser oder jener Blume oder von Schottergärten bin, sondern weil ich merke, das macht was mit Menschen. Das hat ja auch was mit mir gemacht. Und wenn wir so einen Punkt langsam kommen, wo wir sagen, boah, ein Garten ist eben auch ein kulturelles Gut und wir müssen den auch mal historisch betrachten. Ein Garten ist eben auch was Therapeutisches. Wow, ist doch toll.
Wie bist du überhaupt darauf gekommen, gartentherapeutisch zu arbeiten?
Die Entwicklung war, ich habe eine Gärtnerlehre gemacht, weil ich nach der Schule überhaupt keinen Bock auf Studieren oder Ähnliches hatte. Und dann musste ich meinen Zivildienst in einem Krankenhaus machen, in einem Altenheim, wo ich für den Garten zuständig war. Danach war ich kurz danach in so einer Großgärtnerei, wo wir 6 Millionen Nelken jedes Jahr gemacht haben, wo ich meinen Gärtner fast schon wieder weggeworfen hätte. Und dann habe ich gesagt, nee, dieses Gärtnern tatsächlich in diesem Altenheim und im Krankenhaus, das war mein Ding. Und da habe ich beschlossen, ich möchte sowas wie Gartentherapeut werden.
Warst du einer der Schnellsten dann in der Firma? Ich kenne das immer vom Stecken. Man misst sich ja so ein bisschen mit den Arbeitskollegen.
Ne? Nee, ich war richtig schlecht. Ich hab da tatsächlich ein Zeugnis, das habe ich jetzt auch mit meinem Sohn letztes Mal gezeigt, wo steht, Herr Niepel war ständig bemüht, seine Kenntnisse zu erweitern. Und ich wusste damals schon, dass das echt mies ist, aber ich fand es witzig. Nach dem Motto, das behältst du jetzt für dein Leben, da willst du eh nicht wieder zurück in diesen Bereich. Ne? Da hast du dich als unfähig erwiesen, also suche ich mir einen anderen Bereich.
Und es ist auch eine Bestätigung, ne? Die Jugendlichen heute müssen sich auch austesten.
Ja.
Das ist ja dieses
ist ja auch wichtig, nicht einfach sofort zu studieren, sondern auch mal zu gucken, wo will ich überhaupt hin. Ne?
Ja, und da war das Ergebnis, ich finde Garten toll, aber ich bin nicht derjenige für diese Art von Gartenbau. Da bin ich einfach schlecht und deswegen nehme ich das auch an als Zeugnis und dann suche ich mir eine andere Lücke. Und die habe ich mir dann gesucht im Bereich therapeutisches Gärtnern.
Oder hast du alles irgendwie ineinander verbunden und dann dein eigenes Ding rausgemacht? Weil Gartentherapeuten gab es ja damals als Jobbezeichnung, gab es noch nicht,
oder? Nein, gab es noch nicht. Aber das ist ja so, wenn man sagt, ich möchte gerne dies und jenes machen. Mhm. Vielleicht sagt ja jemand, ich möchte gerne Gartenakrobat werden oder so, was es nicht gibt. Dann gibt man den Traum entweder auf oder man sagt, da musst du was für tun. Und das hat dann halt so 20, 30 Jahre gedauert.
Das ist ein geschützter Begriff?
Nein, er ist nicht geschützt. Genauso wenig wie Kunsttherapeut oder Musiktherapeut. So darf sich auch jeder nennen. Aber es gibt die Möglichkeit, sich zu registrieren bei der Internationalen Gesellschaft Gartentherapie. Dann ist man registrierter Gartentherapeut nach IGGT oder Therapeutin. Und das ist geschützt. Okay. Ja, das ist so. Und da steht auch ein gewisser Qualitätsanspruch hinter.
Jetzt heißt unser Podcast ja digital mobil vernetzt. Wie steht ihr denn zum Thema Digitalisierung? Also du hast gesagt, du machst Handzeichnungen, aber siehst du da auch einen großen Entwicklungsschritt in der Gartentherapie?
Soll ich erst oder du? Ich sag mal ein Beispiel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Ich sag mal ein Beispiel. Ich muss wieder ausholen, dann neige ich dazu. Aber wir neigen ja mal so in Ressourcen zu denken. Also, oh, ich habe hier einen Patienten, der war vorher Kleingärtner, ist ja toll, da bringt er was mit, was er kann. Und deswegen kommt er in die Gartengruppe, ressourcenorientiert. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben eine neue Jugendgruppe, dass wir bei Jugendlichen sehr, sehr häufig die Ressourcen abwerten. Boah, der sitzt den ganzen Tag nur am Handy. Oder der ist nur am Gamen. Man könnte auch sagen, der kann das. Wow, der weiß, wie er TikTok bedient. Wow, der kann gamen, der kann das. Und aus der Überlegung heraus haben wir gesagt, können wir diese Ressource nicht irgendwie nutzen? Und deswegen versuchen wir zurzeit parallel sowohl die Jugendgruppe im Irak, die wir momentan begleiten, als auch bei uns an der Klinik, gucken, wie wir das hinhauen, quasi, dass diese Gärten einen eigenen Instagram-Account kriegen. Nach dem Motto so, das, was wir an diesem Tag gemacht haben, setzen wir online, tauschen uns darüber aus mit anderen Leuten, weil das natürlich ein wichtiges Moment ist. Also ich würde es auf keinen Fall verdammen. Man muss so ein bisschen gucken, wie können wir das für uns nutzen mit all diesen Sachen. Aber da ist was ganz Cooles. Warum nicht zum Beispiel ein Altenheim, wenn man einen Therapiegarten in einer bestimmten Ecke hat, warum nicht eine Webcam hinhängen, sodass die Leute aus den Zimmern gucken können, was passiert gerade an der Stelle. Oder warum das nicht miteinander auf eine bestimmte Art und Weise teilen. Da bin ich wahrscheinlich zu alt für, aber es gibt genügend Leute, die da bestimmt coole Ideen haben. Also ich finde das gut.
Wenn du sagst, Ressourcen sparen, das ist ja auch so, manche, die neigen ja dazu, dann irgendwie digital zu planen, weil die nicht mehr diese Arbeitsschritte haben wollen, irgendwie alles nochmal neu zu zeichnen. Weil bedingt kann man natürlich sagen, wegradieren oder wegrasieren. Alle, die auf Pergament gezeichnet haben und können mitfühlen wahrscheinlich. Aber es ist ja vielleicht ein Arbeitsschritt, auch Ressourcen zu sparen.
Ja, und es ist ja so, wenn ich jetzt unbedingt digital planen müsste, würde ich mich bestimmter Sachen berauben, die ich über Jahrzehnte gelernt habe. Die kann ich dann nicht mehr. Ich würde mich also quasi so ein bisschen downgraden dadurch. Das Gleiche ist, wenn ich von jüngeren Planern verlangen würde, sie sollten jetzt im Grunde nicht digital planen, sondern muss noch zeichnen, würde ich denen viel von ihrem Wissen wegnehmen, was die haben. Die können das ja. Also wäre es ja unsinnig, jemanden zu beschränken an der Stelle. Deswegen, wenn eine neue Generation sagt, ich finde das toll, dass das erweitert meine kreativen Möglichkeiten und das kann ich auch und da fühle ich mich sicher und da kann ich mich ausdrücken, ja, das ist ein tolles Werkzeug.
Planst du denn alleine oder hast du jemanden auch in deinem Team, der zum Beispiel am PC plant?
Nee, also wenn ich für eine Einrichtung plane, verlange ich immer dort quasi eine Arbeitsgruppe, mit denen ich zusammenarbeite, Therapeuten, Pflegende. Und ja, das ist natürlich der Nachteil der Handzeichnung. Ne? Man macht natürlich Hunderte, ne? Und man braucht eine Menge Pergamentpapier zum wieder durchdrücken. Deswegen mache ich auch maximal einen Kunden pro Jahr. Ich bin im Hauptberuf Therapeut.
Ne? Ach so, also du machst mehr dieses Coaching und Planung machst du einen Garten im Jahr.
Genau, und da auch dann nur im Grunde bis zur Vorplanung. Also die gesamte Detailplanung, Ausführungsplanung. Das geht dann an den Galabauer oder an den Gartenplaner. Für mich geht es darum, einfach häufig die Einrichtung quasi in die richtige Richtung zu schieben. Dass sie wissen, wie sie methodisch zu diesem Garten kommen, was sie an minimalen Sachen brauchen, damit es funktioniert, wie so die grobe Aufteilung ist an den Stellen. Und dann wirklich diese Detailgeschichten, das ist ganz gut, wenn sie das dann vor Ort mit den Firmen machen.
Wenn du nur einen Garten im Jahr machst,
ja.
Bis wann bist du denn ausgebucht?
In diesem Jahr habe ich mal keinen angenommen, weil ich dieses Buchprojekt vorantreibe, okay, und andere Sachen. Ab nächstes Jahr geht es dann wieder los. Nö, das ist okay. Ich, wie gesagt, du hast ja am Anfang aufgezählt. Da ist eine ganze Menge Sachen, die da noch anfallen, die noch so sind. Mhm. Nicht so, als wenn ich Langeweile hätte.
Nochmal eine andere Frage. Wir reden die ganze Zeit schon so viel von gartentherapeutisch arbeiten, Gartentherapie an sich. Dabei haben wir eigentlich noch gar nicht so die grundlegende Frage gestellt, was wirklich überhaupt wirklich Gartentherapie ist, damit wirklich die Hörer erstmal grundlegend verstehen.
Ja, die hören jetzt schon eine Stunde zu. Und ja.
Jetzt machst du wieder alles kaputt.
Entschuldigung.
Nein, also kaputt deswegen, weil wenn du mich wirklich fragst, was ist Gartentherapie, dann muss ich sagen, es ist Therapie. Also wie ein zusammengesetztes Hauptwort. Ein Hochhaus ist ein Haus und ein Alpenrose ist ein schlechtes Beispiel. Also es ist Therapie. Es geht gezielt darum, dass Menschen mit einem Gesundheitsproblem, mit einer Diagnose quasi auf ihrem Weg ein Stückchen weitergebracht werden, und dafür nutzen wir den Garten als Medium. So ähnlich, wir heilen nicht Gärten, so ähnlich wie die Kunst bei Therapie, nicht Künstler oder nicht die Kunst halt. Also da ist es wirklich Therapie. Heißt aber eben nicht, und das ist mir jetzt wichtig, gerade in diesem Gespräch, dass das nur was für Leute ist oder für Leute von Interesse ist, die tatsächlich im Gesundheitsbereich sind. Sondern das ist genauso wie der vorhin von mir erwähnte Physiotherapeut, der dich auch im Fitnessstudio beraten kann, ohne dass das dann Therapie ist. Wenn du den Physiotherapeuten fragen willst, was ist Physiotherapie, würde er sagen, das ist die gezielte Behandlung eines Menschen mit einer Diagnose, Hinwirkung auf Bewegungsfähigkeiten und so weiter. Was ja erstmal nichts zu tun hat mit dem Fitnessstudio. Gartentherapie ist tatsächlich die gezielte Behandlung eines Menschen mit einer Diagnose mittels gärtnerischer Tätigkeiten oder auch mit gärtnerischen Erlebnissen und Erfahrungen. Das kann es auch sein. Es muss nicht immer nur gegärtnert werden bei uns. Manchmal haben wir, du hast vorhin den Demenzbereich erwähnt, einfach Gesprächsrunden, wo man sieht, dass das eine schwerst demente Bewohnerin eine halbe Stunde dabei sitzt, wenn wir über Gärten uns unterhalten, und du merkst genau, sie ist momentan in diesem Garten und sie ist in diesem Augenblick einfach sehr, sehr zufrieden und für sich einfach in einer guten Situation. Da muss sie dann nichts mehr eintopfen. Eine Frau, die vielleicht sonst nach 5 Minuten sofort wieder wegläuft. Und das Ziel ist tatsächlich so eine Aufmerksamkeit steigen. Und sie sitzt eine halbe Stunde bei, weil wir einfach ihre eigenen persönlichen Gartenerlebnisse, ihren Garten, den sie im Kopf hat, nutzen. Auch das ist Gartentherapie.
Und wenn du gartentherapeutisch arbeitest, gibt es so Favorite-Stauden, die du in deiner Therapie gerne einsetzt? Oder?
Da geht es.
Ja. Also jetzt nicht eine spezielle, dass ich sage, in jeden von meiner Gärten kommt Lavendel oder sowas rein. Aber so ein Therapiegarten ist sowas wie ein Therapieraum, ein Werkzeugraum. Jetzt nehmen wir mal so einen, und manchmal sind die gar nicht so groß. Wie groß ist dieser Raum hier? 30 Quadratmeter? So in etwa könnte auch ein Therapiegarten sein. Also eine Terrasse, die hier in der Mitte ist, und links ist ein Beet, rechts da hinten ist eine kleine Hecke und so weiter. Das heißt, ich habe an Pflanzfläche vielleicht, wenn das so ein kleiner Garten wird, sagen wir mal 15 Quadratmeter Pflanzfläche. Wenn ich auf einen Quadratmeter einen Bambus setze, zum Beispiel, was kann ich mit dem machen, mit Patienten? Da fällt mir nicht viel ein. Wenn ich da auf diesen 1 Quadratmeter einen Rhododendron pflanze, kann ich damit machen? Okay, ich könnte im Frühjahr mal Gestecke machen. Ich könnte vielleicht ein Steckholz versuchen, je nachdem, was ich für Patienten habe. Da fallen mir so 2 Sachen ein. Wenn ich auf diesen Quadratmeter jetzt zum Beispiel eine bestimmte Rose setze, dann könnte ich damit machen, also ich könnte damit Gestecke machen, ich könnte Lieder über die Rose machen, ich könnte Gedichte über die Rose suchen, Geschichten darüber, also mehr und mehr. Und wenn ich nur 15 Quadratmeter habe, dann will ich die nicht verschenken, den Therapieraum. Das heißt also, es gibt bevorzugte Pflanzen, die mir richtig viel bieten. Tagetes zum Beispiel sind super. Tagetes kann ich säen, ich kann selber Samen nehmen, ich kann die verblühten Sachen rausknipsen, ich muss sie gießen, ich muss sie pflegen, also ist einfach toll. Ich gucke danach, was habe ich für eine Zielgruppe, was können die? Manche können auch gar nicht mit Rosen was machen. Und dann suchen wir gemeinsam bestmöglich aus, welche Pflanzen benötigen wir dann. Wir sind da also sehr praxisorientiert.
Jetzt hatten wir ja so ein bisschen die Entwicklung der Gartenkunst, also davon, dass man erstmal, da muss jetzt ein Landschaftsgarten hin, ein Park, Barockgarten. Dann kam das ja zu der Entwicklung so, jetzt haben wir den Gartendesign und man sieht hier Piet-Odolf-Garten, ganz klar. Der nächste Entwicklungsschritt wäre ja, dass man immer sieht, dass der Garten immer zu der Person passt, die dort lebt. Oder?
Wäre toll. Wir, Anke und ich, haben uns ja mal in so einem Interview darüber unterhalten, was ist das eigentlich? Also ist der Garten im Idealfall so das Spiegelbild der Person? Mhm. Oder ist er vielleicht sogar eher das, wie diese Person sein möchte?
Ich möchte nicht sein wie mein Garten.
Wir sind auch noch zu keiner Lösung gekommen, was er ist. Aber irgendwo dazwischen bewegt sich das natürlich.
Ja.
Also wir stellen uns natürlich mit dem dar, also im Idealfall. Wenn ich so manchmal durch so Siedlungen gehe und da stellt jemand seine romantische Rosenkugel und ähnliches hin, dann ist das natürlich, ich stelle nach außen dar, was bin ich denn hier? Hier wohnt Familie so und so und kleine Objekte. Stellt sich die Frage, was für Menschen in diesen Gärten wohnen, wo wirklich nur Beton zu sehen ist. Ne? Aber wir versuchen uns natürlich mit dem Garten darzustellen. Das ist vielleicht auch Ausdruck des Individualismus des 20. Jahrhunderts, dass das ganz, ganz stark ist. Und so ein bisschen ist ein Garten natürlich, dann sind wir bei dieser Mensch-Garten-Beziehung, ist immer eine Idealwelt. Das ist immer dieses, so sollte das Paradies sein.
Das ist aber eine Illusion, ne? Also wir hatten das,
ja, Utopia, ja.
Wir hatten das in dem Podcast mit Michael Simonsen, der macht so eine Staudenmischung. Und da kamen wir auch irgendwann zu dem Punkt, wo wir sagten, eigentlich ist das ja eine Illusion. Und er sagt, ja, ganz klar ist das eine Illusion.
Ja. Also Utopia, was Anke sagte, Utopos, der Nichtort. Also es ist ein Ort, der noch nicht da ist. Und wir hatten mal Rudolf zu Lippe, der ist Philosoph auf den Gartentherapietagen, der so sagte, also Paradies, weiß ja jeder, heißt eigentlich nur Garten. Und er sagte, eigentlich ist das der Ort, wo wir hinwollen. Also das ist das, was wir eigentlich haben wollen, diese ideale Welt.
Ist ein Garten Eden, oder?
Ja, genau, Garten Eden, also das Ziel, so ist es. Und das ist kulturell unterschiedlich. Also für uns ist das Paradies etwas Überbordendes. Also das ist, ne, überall blüht es und keiner wird krank und so etwas. Im fernen Osten, wo die Natur schon überbordend ist, ist das Ideal klar geordnet, strukturiert. Also wir stellen uns so ein Ideal als Paradies vor, und da sagte zu Lippe, und deswegen haben wir uns das wahrscheinlich kulturell an den Anfang gesetzt. Das haben wir dann verloren, nach dem Motto, was wir haben, haben wir. Ne? Wir hatten das schon mal in der Kultur. Und jetzt stellen wir uns das quasi als Zukunftsideal nochmal wieder hin, weil dann gibt es das, da wollen wir hin.
Das fand ich ja ganz interessant, dass Lucius Burckhardt, der ja diese Spaziergangwissenschaften initiiert hat, der hat ja auch mal so ein Experiment mit Studenten gemacht, dass sie wirklich eine feste Route abgegangen sind, und im Nachhinein sollte jeder einkreisen, welche Stellen er als idyllischen Ort empfunden hat. Und man sollte dann halt auch eben diese Orte malen, und dann hat man diese einzelnen Elemente zerlegt und weggenommen, um zu gucken, wie lange bleibt es noch ein idyllischer Ort. Und wann löst sich das eben auf? Und das geht für mich jetzt irgendwie in eine ähnliche Richtung. Ja.
Es gibt so in der Therapie oder im Coaching so diese berühmte Wunderfrage. Also die geht darauf hinaus, dass man einfach letztendlich sagt, also stell dir vor, du bist wach, du hast ein Problem, klar. Jetzt stell dir einfach vor, du bist morgen früh wach und das Problem existiert nicht mehr. Es ist weg. Ja, und woran merkst du das? Und der Hintergedanke ist einfach, ich bin gedanklich schon im Kopf dabei, dass das Problem gelöst ist. Also ich bin schon auf der positiven Seite. Ja? Und denk nicht nur das Problem nach, sondern wie sieht eigentlich die Welt aus ohne das Problem? Und möglicherweise geht Gartengestaltung in die gleiche Richtung. Also die Herstellung von Gärten ist ja sowas wie schon mal von Vorwegnahme von idealen Systemen, von idealen Umständen. Und das ist natürlich toll, deswegen brauchen wir Menschen auch Gärten. Also ich erzähle auf jeder
Weiterbildung. Was will ich von der Welt überhaupt?
Ja. Es ist irgendwie, ich erzähle bei jeder Weiterbildung, machen wir tatsächlich immer hier in dieser Weiterbildung, auch wenn das ziemlich schnell durchgeackert ist, aber ich mache immer einen Teil Gartengeschichte. Und die Leute fragen, ob ich will Gartentherapeut werden, was interessiert mich denn die Gartengeschichte? Aber ich finde es eminent wichtig. Ich sage dann immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Tanztherapeut wird, der keine Beziehung zum Tanzen hat. Ist ja lächerlich. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein guter Gartentherapeut ist, ohne Beziehung zum Garten.
Ein Sänger oder so wird wahrscheinlich auch mal Klavierunterricht nehmen müssen.
Ja, genau. Ja. Und ein Gartentherapeut sollte eine Beziehung zum Garten haben. Und Garten ist eben nicht nur die und die Bodenbedingungen, die und das, sondern Garten hat eine riesenlange Kultur. Also, und das, was ich jedes Mal immer auch sage, ist, der Mensch hat für nichts mehr Aufwand betrieben, als für das Anlegen von Gärten. Es ist gewaltig, was wir für Versailles, was wir für die Gärten im kaiserlichen China gemacht haben. Also unglaublich. Dagegen sind Pyramiden Kleinkram. Und das machen wir nicht aus Spaß. Also für uns sind Gärten als Menschheit unendlich wichtig. Und dann sind wir bei der Beziehung Mensch und Garten. Und das sollten wir ja nicht verschenken.
Genau. Was würdet ihr dann noch so als Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben wollen?
Naja, da die meisten Zuhörer ja wahrscheinlich tatsächlich aus dem grünen Bereich kommen, das, was ich einfach mitgeben würde, ist, es ist wow, es ist toll, was ihr macht. Und die Möglichkeiten, die ihr dadurch habt, sind viel, viel größer, als ihr vielleicht denkt. Und nutzt das aus. Wir haben eine Menge Erfahrung gemacht, indem wir das für wirklich schwerst erkrankte Menschen eingesetzt haben. Und es macht Sinn, das auch zu übertragen auf einen jeden.
Ja, ich finde, die Auseinandersetzung mit der Natur, mit dem Medium Garten ist halt einfach sehr intuitiv und wirklich von allen künstlerischen Auseinandersetzungen die unmittelbarste. Und das zu nutzen und das auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, echt ein Potenzial, was auch vielleicht irgendwie von all denjenigen, die gestalten, irgendwie Selbstbewusstsein stärken sollte, ja.
Ja, mit dieser Superpower schließen wir ab und wir bedanken uns für das tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.